Wir packen's an. Und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa. Über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Ja, hallo an alle Zuhörenden. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Wir packen's an und wir reden drüber. Wer die anderen Folgen von unserem Podcast schon gehört hat, kennt meine Stimme trotzdem noch nicht. Deshalb stelle ich mich kurz vor. Ich heiße Lisa Clara und bin seit mehr als einem Jahr ehrenamtliches Vorstandsmitglied im sogenannten erweiterten Vorstand von Wir packen's an. Ich habe diesen Podcast mit initiiert und helfe seither bei der Redaktion des Podcasts. Und ich freue mich riesig, die Folge heute hosten zu dürfen. Und noch mehr freue ich mich über unsere heutige Gästin, Franziska Grillmeier. Hallo Franziska.
Hallo.
Ja, schön, dass du hier bist und Lust hast, mit mir zu sprechen. Für alle, die dich nicht kennen, würde ich dich jetzt einfach kurz vorstellen und du kannst dann im Anschluss gerne ergänzen. Genau, Franziska, du bist in München geboren und aufgewachsen. In Wien und in London hast du dann unter anderem Politik und Konfliktmanagement studiert. Anschließend hast du eine Reportageschule besucht und arbeitest seit einigen Jahren als freie Journalistin. Viele deiner Berichte bewegen sich im Themenbereich Flucht und Migration und sind vor allem von den Rändern der EU. Seit 2018 lebst du auf der griechischen Insel Lesbos. Lesbos ist unter anderem bekannt, weil die Insel seit vielen Jahren der Ankunftsort für Menschen ist, die mit dem Boot aus der Türkei in die EU flüchten. Und in den letzten Jahren hast du viel über die Situation auf Lesbos und die schlechten Lebensbedingungen für Geflüchtete auf Lesbos berichtet. Nicht nur in Fernsehen und Zeitungen, sondern auch in einem Buch. Im März diesen Jahres ist dein Buch Die Insel erschienen, über das wir auf jeden Fall später noch viel mehr sprechen werden. Aber zuerst mal, bist du mit der Vorstellung so zufrieden? Willst du was ergänzen oder besonderen Fokus auf irgendwas legen?
Ja, vielen Dank erstmal für die tolle Einführung. Genau, ich habe eigentlich nichts zu ergänzen, außer dass ich, das ist immer so ein bisschen verschwurbelt bei dem Studiengang. Ich habe nämlich internationale Entwicklung und im Master dann hieß es The Politics of Conflict, Rights and Justice, also so eine Art Konfliktstudien studiert. Also das ist immer so ein bisschen, also kein Konfliktmanagement. Ich kann leider keinen Konflikt managen, aber ich wünschte, ich könnte es.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Sonst hat alles sehr gut geklungen und genau, also bin nicht nur auf Lesbos vor allem berichtet oder von der Insel, sondern einfach von allen verschiedenen Grenzregionen in Europa, aber habe da tatsächlich bis September diesen Jahres lebe ich dort, also ich werde tatsächlich bald wegziehen, das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Zusatz.
Ah ja, spannend. Da können wir auf jeden Fall direkt damit einsteigen, weil ich finde das auf jeden Fall sehr spannend, dass du überhaupt entschieden hast, quasi auf die Insel zu ziehen. Ich glaube, es gibt ja viele Menschen, die so quasi als Helferinnen dort arbeiten, aber nicht so viele, die dann wirklich entscheiden, ich bleibe jetzt einfach langfristig dort. Und das interessiert mich total, wie du überhaupt dazu gekommen bist, sozusagen, jetzt ziehe ich dahin. Du bist ja auch zu einem Zeitpunkt dahin gezogen, wo eigentlich quasi der Fokus schon wieder so zeitweise ein bisschen weg war von Lesbos und gar nicht mehr so viel darüber berichtet wurde. Also was hat dich eigentlich dazu bewegt, dahin zu ziehen?
Ja, ich war 2017 für eine Reportage einmal dort über mehrere Wochen oder ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren 2 Wochen und dachte mir, nein, auf gar keinen Fall. Also ich könnte hier nie bleiben und kam dann ein Jahr später wieder, habe wieder eine kleine Wohnung gemietet und war für 2 Wochen vor Ort und habe die Reportage angefangen aufzuschreiben und habe recherchiert, war vormittags meistens im Camp und abends saß ich dann immer in den Cafés und habe das irgendwie aufgeschrieben. Das ist ja da bricht sich ja diese Parallelwelt ständig auf dieser Insel. Also du bist ja innerhalb von von einem Kilometer hast du ja so viele verschiedene Welten, die da aufeinander prallen. Also da saß ich dann und habe die Interviews transkribiert und irgendwann hat mich dann die Vermieterin gefragt, ja, ist es in Ordnung, wenn ich hier ein paar Leute durch die Wohnung, also die Wohnung wird frei und ich würde da gerne ein paar Leute zur Besichtigung durchlassen. Und dann habe ich gesagt, na, kein Problem, ich setze mich jetzt einfach dann weiter noch mal länger ins Café. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, warum bleibst du nicht eigentlich den Winter dort und hast dieses Privileg und auch den Luxus, wirklich, also die Situation vor Ort nochmal unter die Lupe zu nehmen, Leute richtig lange zu begleiten, auch mal nachts, nachmittags, morgens vor Ort zu sein, diesen Alltag zu sehen. Und das habe ich dann gemacht. Also das ist keine richtig rationale Entscheidung gewesen. Das ist ja manchmal so im Leben oder ganz oft, dass man einfach irgendwie dann richtig an dem Ort ist oder sich da richtig anfühlt. Und aus diesem Winter wurden dann 5, ja. Aber ja. Genau, also irgendwie so ein bisschen reingestolpert, aber dann sehr bewusst da geblieben.
Ja, ich habe so fast ein Jahr lang in Thessaloniki gelebt und habe da quasi auch Geflüchtetenhilfe in verschiedenen Camps gemacht. Und ich fand es gar nicht so einfach, irgendwie so ein Leben dort zu führen, während man die ganze Zeit ja auch irgendwie in diesem Ausnahmezustand und die ganze Zeit in dieser Alarmbereitschaft auch ist, weil die Situation sich ja auch ständig irgendwie verändert. Deshalb habe ich da irgendwie auch viel Bewunderung dafür, dass du das jetzt auch so lange da sozusagen geschafft hast, ein richtiges Leben zu führen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, also diese Parallelwelt, die man dann natürlich immer wieder jeden Tag trifft und wo man auch sehr viele Fragen hat ans Leben und auch an viele eigene Privilegien. Ich glaube, das ist aber tatsächlich auch der Fall, wenn du woanders lebst. Also ich bin gerade in Berlin, wenn ich mich hier umschaue, dann habe ich das Gefühl, okay, die Situation ist vielleicht weiter weg, aber sie ist trotzdem noch im Echo da. Also es ist ja nicht irgendwie, also manchmal ist es mir lieber, es direkt vor Augen zu haben, als es eben nicht zu sehen, welche Realitäten ja, wir auf der Welt haben. Und gerade auch an den europäischen Außengrenzen ist es ja schon ein Rand, wo man sehr gut auch versteht, was in der Mitte von Europa passiert, was dort entschieden wird. Also für mich war das ehrlich gesagt sehr wichtig. Und es hat sich sinnvoll angefühlt, in dem Moment dort zu sein. Und ich glaube, das ist so eine, also das ist die Antwort, die ich brauchte, um dann auch bleiben zu können.
Ja, ja. Und also die Situation ist ja jetzt auf jeden Fall ganz anders als 2018 quasi, als du dorthin gezogen bist. Also da hat sich ja schon vieles verändert. Und also vielleicht kannst du kurz auch was dazu sagen, wie so die jetzige Situation ist. Und also hat die jetzige Situation auch damit zu tun, dass du jetzt also dort auch deine Zelte abbrechen wirst sozusagen?
Genau, also wir haben eine andere Situation. 2018, als ich dort ankam, war das so eine Art Status quo. Man hatte sich so richtig eingefahren in diesen Ausnahmezustand, der ständig existierte in Moria. Einfach, dass Menschen, ja, man kannte diese Bilder, ne, wenn irgendwie da im Regen diese Sommerzelte versuchten aufzubauen und da runterrutschten und es an allem mangelte, ob an medizinischer Versorgung oder rechtlicher Hilfe und man sich dort in diesen Olivenhainen so überlassen wurde. Das war damals irgendwie eine Situation, die ganz bewusst auch so gelassen wurde, auch als so eine Art Abschreckungsarchitektur, würde ich es immer nennen, auch an den Grenzen, um schon zu signalisieren, also ihr kommt jetzt hier gerade nicht, da ist jetzt kein Willkommenszelt, was einen wirklich für eine längere Zeit auch beherbergen möchte. Und das ja war damals die Situation, damals waren es so 8.000 oder 9.000 Personen immer wieder auf diesem Gelände, was für 2.800 Personen ausgelegt war. Und wir kannten dann die Bilder, als das Lager dann abbrannte im September 2020. Und seitdem gibt es ein temporäres Lager auf der Insel, was mittlerweile ein offizielles Hochsicherheitslager ist. Das heißt Close Controlled Access Center. Das erkennt man schon im Namen, dass es eben ja jetzt ein anderes Konzept ist. Also es ist der hintere Teil von diesen Lagern. Und ich sage bewusst das im Plural, denn es sind jetzt 5 Inseln, also es gibt ja 5 ägäische Inseln und auf all diesen Inseln wurde jetzt von der EU-Kommission das Geld gegeben, 276 Millionen Euro waren das, um eben neue Hochsicherheitslager zu bauen und unter anderem auch auf Lesbos, aber da sind die Menschen immer noch in dem temporären Lager, was aber jetzt eben umfunktioniert wurde zu einem Close Controlled Access Center. So ein bisschen kompliziert, immer diese ganzen Lagerbegriffe im Kopf zu behalten, aber auf Lesbos wird deswegen trotzdem noch ein weiteres Lager gebaut. Es ist jetzt gerade nicht ganz klar, ob das eröffnet wird oder nicht. Also das ist gerade so ein, sind sich die griechischen Behörden ganz schön im Clinch, weil das im Hinterland der Insel eröffnet werden soll, so eine Autostunde oder ein bisschen länger sogar von der Hafenstadt entfernt, neben einer Mülldeponie, die im Naturschutzgebiet liegt. Und ja, da sind jetzt gerade so große Zweifel. Also man weiß nicht, ob das jetzt eröffnet werden kann. Deswegen sind jetzt gerade so rund 3000 Männer, Frauen und Kinder in dem temporären Lager, was jetzt auch ein CCAC ist. Und also natürlich weitaus weniger wie die 13.000 Menschen, die 2020 dann im September vor den Flammen in Moria geflohen sind. Und ja, die Situation hat sich sehr verändert. Also wir haben jetzt nicht mehr diese Bilder aus dem Schlamm, wie es trotzdem noch auch in der Anfangszeit der Fall war, auch bei dem neuen Lager, weil es einfach die Kapazität noch nicht da war, in irgendeiner Form das zu stabilisieren. Jetzt gibt es Container, jetzt sieht die Situation anders aus, aber tatsächlich haben wir jetzt sozusagen, hat sich das Problem so ein bisschen verlagert, nämlich das ist so eine Art Hochsicherheitsstruktur, auch auf den anderen Inseln, die, und da warnen dann eben immer wieder auch Psychologinnen oder Ärzte, Ärztinnen davor, dass sie eben auch so gefängnisähnlich Strukturen sind, die vor allem Menschen mit Fluchterfahrung oder Foltererfahrung oft an die eigene Haft erinnern oder retraumatisierend oder auch eine Fortdauer des Traumas hervorrufen können. Also das ist sozusagen gerade das Problem. Auf Kos zum Beispiel ist es nochmal ein anderes Lagerprinzip, da kann man gar nicht mehr raus. Und jetzt aber auf Lesbos ist es schon so, dass die Leute zwar kontrolliert werden, wie es schon im Namen liegt, aber sie dürfen eben noch sich auf der Insel auch bewegen. Und genau, das sind jetzt so um die 3000.
Ja, okay. Also ich habe ganz viele Fragen dazu. Ich hoffe, ich kann sie mir alle merken. Aber ich mache jetzt noch mal ganz kurz einen Bogen zurück und will jetzt nur für unsere Zuhörenden kurz noch mal ein paar Sätze dazu sagen und sehr gerne ergänzt du. Und zwar, wie kam es eigentlich überhaupt dazu, dass so viele Menschen ursprünglich auf Lesbos so festsaßen? Also der Anfang davon, so wie ich das verstehe, war der EU-Türkei-Deal, der quasi besagt hat, dass Menschen, die illegal nach Griechenland einreisen, zurück in die Türkei geschickt werden können. Illegal heißt quasi mit dem Boot von der Türkei in Griechenland anzukommen, ist quasi eine illegale Einreise. Das heißt, theoretisch hätten viele Menschen, die von der Türkei mit dem Boot kamen, zurück in die Türkei geschickt werden können, so wie der EU-Türkei-Deal quasi beschlossen wurde. Das musste aber quasi erstmal überprüft werden und das war quasi eine sehr lange bürokratische Zeit, also oder durch bürokratische Hürden eine sehr lange Zeit, wo Menschen auf Lesbos einfach nur festsaßen und quasi warteten, was passiert. Und um quasi diesen Deal auch so umsetzen zu können, wurde niemand von der Insel aufs Festland gebracht, was quasi vor dem EU-Türkei-Deal ja schon gang und gäbe war, dass Leute mit der Fähre von Lesbos dann zum Festland gefahren sind und dann weiter auch reisen konnten in andere EU-Staaten, war dann nach dem EU-Türkei-Deal im März 2016 sozusagen nicht mehr möglich, sondern Leute wurden ja auf der Insel festgehalten, was dazu dann geführt hat, dass diese schlimmen Zustände ja auch zustande kamen, dass das Lager, das für sehr, sehr viel weniger Menschen ausgelegt war, dann plötzlich so überfüllt war und Menschen quasi, wie du gerade gesagt hast, im Schlamm, in Zelten über ja Monate bis Jahre ja gehaust haben.
Ja, genau. Es war im März 2016, als dieses Abkommen eingeführt wurde. Und das war dann ging dann ziemlich schnell, dass es viel weniger Boote waren, die auch ankamen. Also das war ja auch Ziel der Sache, war sozusagen auch zu sagen, okay, man hat weniger Ankünfte in Richtung Europa. Und da hat sich dann so eine Art Pufferzone aufgebaut, weil in dieser ganzen Zeit sind um die 2000 Personen circa, also nach meinem Wissen, ich weiß nicht, vielleicht sind es ein paar mehr, ein paar weniger, sind zurück gebracht worden in die Türkei. Und eben, das ist wahnsinnig wenig für diesen Zeitraum. Also stauten sich die Menschen dort auf den Inseln und konnten nicht weiter. Und ja, die Behörden waren wahnsinnig überlastet. Es gab irgendwie keine so eine vorausschauende Politik, die mal gesagt hat, naja gut, da müssen wir hier auch irgendwie mehr Schreibtische aufstellen und mehr Leute organisieren. Und irgendwie mehr Stifte spitzen. Und das gab es nicht. Und das war dann das Hauptproblem, dass man da dann eben, also in diesen Riesen, wie du es gerade schon beschrieben hast, sehr gut in diesen langen Schleifen der Bürokratie irgendwie verschwand mit seinem Asylantrag und dann da manchmal nach Jahren erst wieder auftauchte oder eben gar nicht auftauchte. Und ja, man hat ja da keinen Briefkasten, wo man einen Brief einschmeißen kann oder so. Ne? Man hat ja, also das ist ja, man ist da eigentlich wild am Campen unter diesen Olivenhainen und ist auch schwer zu erreichen. Und das zeigte sich natürlich dann in einem riesen bürokratischen Chaos, was einfach riesen, also die große Folge hatte, dass die Menschen dort stecken blieben. Ja, genau.
Ja, aber also eigentlich ist es doch unfassbar, dass man so einen Deal verabschiedet und es ist ja so voraussehbar eigentlich, dass es so, dass es bürokratisch nicht möglich ist, das schnell über die Bühne zu bringen, dass man sich dann nicht auch Gedanken macht, wie bringen wir die Leute dann während der Zeit unter, während sie auf den Bescheid warten. Also es ist ja so, also man hat die Menschen da schon irgendwie auch in diesen Ausnahmezustand reinlaufen lassen oder in diesen Notzustand, den man ja auch verhindern hätte können, wenn man einfach ein bisschen besser und vorausschauender geplant hätte.
Ja, absolut. Also ich meine, ich hatte das am Anfang, dachte ich mir immer, nein, das kann ja nicht irgendwie gewollt sein oder so. Ne? Man will ja da auch jetzt keine Theorien aufstellen, wo man dann sagt, naja, das ist jetzt irgendwie so ein Teil eines Abschreckungsmechanismus oder so. Also auch gerade journalistisch, ich schaue da natürlich dann von allen Seiten immer drauf, aber es war schon so, dass natürlich eine riesengroße Überforderung auch da war, aber es gab auch Geld, es floss auch Geld, um das eigentlich zu stemmen, aber es war einfach irgendwie nie genug oder es floss in die falschen Kanäle, sage ich mal. Also es ging sehr, sehr viel verloren von der Hilfe, die eigentlich ankommen sollte und ging definitiv nicht an die Menschen, die es in dem Moment gebraucht hätten, ja.
Ja, ja. Und diese schreckliche Situation dann in dem Moria-Camp gipfelte sozusagen dann in diesem großen Brand im, glaube ich, September 2020. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem Wir packen es an zum Beispiel sehr viel Fokus auf Lesbos gelegt hat und wir viel gemacht haben. Was kam nach dem Brand? Also du hast ja jetzt gerade gesagt, da sind sehr, sehr viel weniger Menschen als noch vor dem Brand. Was ist dann eigentlich danach passiert? Also wie kam es dazu, dass dort jetzt so viel weniger Menschen sind? Genau.
Ja, nach dem Brand, also es war das über 240. Feuer in Moria, man darf es nicht vergessen, es hat immer wieder gebrannt. In den Jahren zuvor, das hatte sich enorm zugespitzt, das war 2020, es gab die Zeit der Pandemie, die Menschen waren in der Ausgangssperre, hatten zum Teil einfach gar keine medizinische Versorgung mehr oder überhaupt gar keinen Ausgang mehr, zu ihren Anwälten in der Stadt zu kommen oder um mal Medikamente zu kaufen. Also es ging wirklich an die Substanz in dieser Zeit. Dieses Feuer brach aus und auch im Protest. Und es wurden dann 6 junge Männer verhaftet kurz danach und dann auch angeklagt, dieses Feuer gelegt zu haben, obwohl sie jetzt immer mehr auch investigative Recherchen zeigen, dass es einfach nicht sein kann. Also dass das einfach viele Gründe haben muss, warum dieses Lager abbrannte und eben nicht an diesen 6 Personen hängen kann. Also da gibt es so eine tolle Recherche von Forensic Architecture, wer sich das mal anschauen möchte. Das sind so einzelne Investigativplattformen, die das jetzt immer wieder versuchen aufzuarbeiten. Und das ist natürlich eine Situation, die dann dazu geführt hat, dass die Leute erstmal für 5 oder 6 Tage in der Obdachlosigkeit waren, also auf so einem Straßenstreifen. Und da mussten die Behörden recht schnell reagieren und wollten aber auch nicht das Signal senden, dass jetzt alle weg können, eben von der Insel, weil man eben auch Angst hatte von Seiten der Regierung, dass man sagt, naja, wenn man jetzt hier das Signal aussendet, so war die Denklogik damals, dass man nur sein Zelt anzünden muss, um dann von der Insel zu kommen, dann wird es vielleicht Nachahmung auch auf anderen Inseln finden. Also man war dann so, dass man erstmal die Leute eigentlich eher nicht ausfliegen ließ, sondern viele auch auf der Insel zurückblieben und dann aber in den Wochen danach aufs Festland gebracht wurden. Ja, also Deutschland hatte schon von dem Brand zum Beispiel zugesichert, über 1553 Personen auszufliegen. Und das hatte dann in vielen Fällen noch nicht geklappt oder war noch im Prozess und die wurden dann ausgeflogen. Aber das hatte dann nichts mit dem Brand an sich zu tun. Aber ich würde sagen, also man merkte dann doch, dass das einfach also ganz schnell auf einmal gehen musste, dass es so schnell Verfahren gab, um die Leute dann aus Festland zu bringen, auch nach Athen oder Thessaloniki, wo dann, sage ich mal, so ein zweites Kapitel immer anfängt. Und das ist dann eben für ganz viele auch eigentlich noch mal härter, nämlich in der Stadt, in der Obdachlosigkeit zu landen oder eben auch ohne Unterstützung, gerade wenn man einen anerkannten Asylantrag oder einen abgelehnten Asylantrag hat, eben keine Unterstützung mehr zu erfahren. Und dann beginnt da, sage ich mal, nochmal eine neue Reise. Und deswegen machen sich dann viele auch von dort aus wieder auf den Weg in andere Grenzregionen über Nordmazedonien oder Albanien in Richtung Kroatien, um dort wieder in die EU einzureisen. Also da seid ihr ja auch, glaube ich, sehr, sehr viel aktiv. Das ist dann sozusagen, also ich hatte dann einige von den Familien dann später zum Beispiel wieder in der kroatischen Grenze oder so betroffen. Ne? Aber das war auch schon davor immer der Fall. Also man reist dann weiter und da gibt es dann immer so Schübe, die ziemlich willkürlich passieren von diesen Schnellverfahren, wo dann Leute auf einmal relativ flott aufs Festland kommen.
Ja, und die Konsequenz davon war und ist ja nach wie vor einfach, was du gerade auch erwähnt hast, eine sehr hohe Zahl an Obdachlosigkeit in Athen. Und vor allem also gibt es für diese Menschen ja quasi keine Versorgung. Also wenn der Fluchtstatus anerkannt ist von Griechenland, dann ist ja quasi die Versorgung sehr, sehr gering. Und wenn noch gar kein Asyl beantragt wurde in Griechenland, dann lebt man ja quasi sowieso unter dem Radar auf der Straße. Und ja, das ist auch der Grund dafür, dass wir jetzt auch sehr lange Zeit Lebensmittelprojekte in Athen zum Beispiel finanziert haben, weil ja wirklich einfach die Versorgung so, so gering ist und also unter dem Radar tausende Menschen in Athen auf der Straße leben. Das heißt, die Zahlen auf den Inseln sind jetzt quasi niedriger, aber das bedeutet nicht, dass den Menschen sozusagen jetzt besser geht oder die unter besseren Bedingungen zwingend leben.
Ja, und auch das ist das eine natürlich, und dann kommen auch weniger Menschen an. Und das hat natürlich auch, das hat verschiedene Gründe, aber auch weil der Grenzschutz in Anführungszeichen halt sehr, sehr rabiat geworden ist und auch sich sehr brutalisiert hat in den letzten Jahren. Also da sehen wir einen großen Trend der sogenannten Pushbacks. Also das ist jetzt ein weiter Begriff. Die finden auf dem Meer statt, also dass Leute gar nicht mehr wirklich ankommen, um Asyl zu beantragen oder werden eben nach der Ankunft auf den Inseln, wie es immer wieder dokumentiert ist, auch teilweise wirklich entführt und dann wieder auf so Rettungsinseln ausgesetzt und in die Türkei zurückgeschoben. Also das ist schon etwas, was dazu geführt hat, könnte man definitiv sagen, dass einfach auch weniger Personen ankommen, obwohl wir momentan wieder einen Anstieg in den Ankünften verzeichnen können, auf Lesbos zum Beispiel. Also es sind jetzt wieder mehr geworden.
Ja, okay. Und auf Lesbos haben wir jetzt quasi das neue Lager, wie du vorhin, ich krieg das Wort nicht mehr zusammen, das du gesagt hast, du sagst es bestimmt gleich nochmal. Du hast jetzt so ganz klar unterschieden, davor waren das temporäre Lager. Also wie definierst du, dass es jetzt keine temporären Lager mehr sind? Weil die jetzt sozusagen besser ausgebaut sind mit Containern, mit Straßen, mit hohen Zäunen? Ist das quasi der Anlass dafür zu sagen, das sind jetzt quasi langfristige Lager auf diesen Inseln?
Genau, also das habe ich nicht so gut erklärt, glaube ich. Also ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass es auf allen fünf ägäischen Inseln der Plan ist, ein sogenanntes CCAC zu errichten, also ein Close Controlled Access Center. Das ist jetzt das neue Modell der EU für ein Asylzentrum oder Ankerzentrum, wird es wahrscheinlich hier in Deutschland heißen. Dieses Hochsicherheitslager wurde auf 3 Inseln schon eröffnet. Das ist die erste Öffnung war in Samos, dann auf Leros und auf Kos. Kos kennen vielleicht ein paar Menschen auch aus dem Urlaub hier. Und da gibt es zum Beispiel, da gibt es auch eines dieser Lager, und auf Chios und Lesbos, 2 Inseln, die sich immer traditionell dagegen eigentlich gewehrt haben. Also die Bevölkerung hat da ganz schön viel Rabatz gemacht, dass es nicht möglich ist, diese Lager zu öffnen. Die haben noch immer keine offizielle Eröffnung gefeiert, aber dort sind diese Lager im Bau. Und auf Lesbos ist es so, dass die meisten Leute immer noch in diesem temporären Lager sind, was kurz nach dem Feuer errichtet wurde, auf dem Schießübungsplatz. Und das ist jetzt aber auch umfunktioniert worden, also so nennen es die Behörden selbst, zu einem CCAC, also Close Controlled Access Center.
Okay, und es ist ja quasi schon im Wort drin, dass es closed ist. Also das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer, was auch die Einschränkung von Bewegungsfreiheit angeht. Also da gibt diese Camps sind eingezäunt, wenn ich das richtig verstehe. Und es gibt auch Zugangskontrollen. Du hast jetzt vorhin aber gesagt, es ist auf Lesbos trotzdem noch möglich, dass die Menschen sich über die Insel bewegen. Aber trotzdem ist es ja jetzt schon anders, als es zum Beispiel das erste Moria-Camp war, also es ist sowohl für die Leute von außen schwierig, nach innen zu kommen, also auch was die Berichterstattung angeht. Und gleichzeitig ist es ja auch möglich, Menschen dort drin festzuhalten. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Also es ist so, dass man steht vor diesen Lagern. Also ich nehme jetzt das mal in Samos, das war das erste Lager, was damals eröffnet wurde. Und du kommst dir vor wie so in so einem Flughafenterminal. Ja, da gibt es so mit Metalldetektoren, die Personen erstmal abtasten, bevor sie dann zu diesem Vorplatz kommen, die zu solchen Drehkreuzen führen, wo es dann so richtig klackt, bevor du dann erstmal reingehen kannst. Und du hast ganz viele weiße Container. Du hast 3 Meter hohen Maschendrahtzaun, der das Gelände umgibt. Da drauf dann so NATO-Stacheldraht mit Widerhaken. Also das ist eigentlich ein Stacheldraht, der gar nicht hierzulande verwendet werden darf, weil er eben auch tödliche Folgen haben kann. Das sind so richtig große Zacken. Also man sieht da schon, das ist einfach, das ist nochmal ein anderes Bild. Ne? Also das ist dann so ein blaues Schild, da steht dann Close Controlled Access Center drauf, also geschlossen kontrolliertes Ankunftszentrum auf so einem Banner. Und dann gibst du dein Gepäck da durch und dann wird es erstmal durchgescannt und so weiter. Und 24 Stunden am Tag hast du einfach die griechische Polizei, eine private Sicherheitsfirma, die da patrouilliert. Zum Teilweise, also bei der Eröffnungsfeier zum Beispiel auf Samos, waren dann so Drohnen da, die dann das Ganze auch überwachen können. Diese Bilder, die werden dann zum Teil auch in eine Zentrale geschickt nach Athen, wo dann so Sicherheitspersonal sitzt und das alles nachverfolgen kann. Es ist natürlich schon einfach jetzt ein anderes Bild. Ja, also dieses Lager zum Beispiel auf Samos ist kostet 48 Millionen Euro. Also das war dann so dieses so ein Multipurpose Reception Center, hieß es davor von der EU-Kommission, und dann hat die griechische Regierung aber Close Controlled Access Center genannt. Also es gibt dahinter ein, und dieses in diesem ganzen Gelände ist es im hinteren Teil, eben gibt es ein Abschiebezentrum oder einen geschlossenen Teil, und davor ist der sogenannte kontrollierte Teil. Also deswegen diese paradoxe Namensgebung. Und das ist aber eben so, dass es nicht in allen Fällen angewandt wird, dass jetzt alle irgendwie in den geschlossenen Teil kommen. Der wird zu meiner Kenntnis nur sehr selten genutzt oder im Moment gar nicht auf Samos. Und das dient eigentlich eher so als Abschiebelager, sage ich mal, im hinteren Teil, wo dann auch nur die Polizei Zugang hat. Und als ich mit dem Camp-Manager einmal durch bin, der meinte dann auch so, ja, da habe ich nicht mal Zugang. Ja, also das ist dann wirklich ein geschlossener Trakt. Und davor ist eben dieser kontrollierte Trakt, von dem ich gerade gesprochen habe, ne? Also der natürlich schon so ein bisschen gefängnisähnlich anmutet, einfach weil du dort so eine Maschendrahtsituation um dich rum hast und diese ständige Überwachung auch mit Kameras.
Ja, schrecklich. Und also es ist jetzt quasi auch einfach sehr, sehr schwierig, von außen da reinzukommen und wirklich über die Zustände zu berichten. Du hast, also ich habe auch in deinem Buch gelesen, dass es quasi hauptsächlich Informationen von innen gibt, also weil Geflüchtete, die dort leben, dokumentieren, wie die Zustände sind. Und habe auch gelesen, dass Organisationen, die in dem Camp arbeiten, sozusagen eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen, dass sie keine Informationen weitergeben, sozusagen. Das ist ja völlig absurd. Also ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, dass es, also was ist das Ziel davon? Ist das Ziel wirklich zu kommunizieren, wir haben jetzt hier alles im Griff, oder wieso wird es jetzt so stark kontrolliert, was an Informationen nach außen dringt? Oder glaubst du, die Situation ist so schlimm, dass sie einfach alles versuchen, damit es unter dem Deckel bleibt?
Ja, also man muss immer sagen, die Situation ist natürlich sehr dynamisch, die verändert sich auch immer wieder. Also jetzt genau diesen Teil auch, wo man jetzt zum Beispiel kaum mehr Zugang hat und so weiter, das ist, das ändert sich, ich würde sagen, von Monat zu Monat, von Saison zu Saison immer wieder. Also das war jetzt, ich glaube, auch gerade 2021 und dann auch später während der Pandemie hatte ich wirklich enorme Probleme noch zu berichten. Also ich konnte dann eigentlich manchmal nur noch durch die Begleitung, durch den Campleiter in Samos zum Beispiel, hatte ich dann nur noch dann Zugang und durfte auch aufgrund der Pandemiebestimmungen mit keinen Bewohnern und Bewohnerinnen sprechen. Also das war dann, fühlte sich sehr an wie ein Vorwand, sage ich mal, um eben eigentlich kaum in Kontakt zu kommen mit den Menschen. Und dann gibt es aber wieder so ausgewählte Pressetouren, wo dann so, ja, 20 Kameras sich da durchschieben und sich das Ganze dann einfach auch nicht wirklich würdevoll auch anfühlt, ne, oder auch ist für die Menschen, die dann einmal so in 20 Minuten abgefilmt werden. Und das ist natürlich eines der großen, meiner großen Bedenken ist einfach, dass der Zugang gerade zu diesen Regionen, also nicht nur in den Lagern, aber auch ja, eigentlich an den ganzen Grenzregionen entlang Europa kann man das beobachten, dass es immer weiter eingeschnitten wird, die Pressefreiheit einfach kaum mehr möglich ist, auch zu berichten, ne? Also auch mit Zeugen, Zeuginnen in Kontakt zu treten. Und das ist immer wieder anders. Also manchmal kommt man da wieder rein und dann wieder nicht. Also es ist eine große Willkür. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, ja, dass man gar nicht weiß, ja, wie schaut es nächste Woche aus und was passiert dann. Und gleichzeitig ist es, hat sich meine Arbeit auch radikal verändert. Also ich war früher sehr, sehr viel in Moria natürlich, also fast jeden zweiten Tag, wenn ich täglich manchmal habe dort einfach gesessen, konnte mit Leuten mal einen Tee trinken, konnte über ihre Erfahrungen sprechen. Und das ist, davon lebt ja auch meine Reportage oder auch, sage ich mal, ein würdevolles Gespräch und auch ein traumasensitives Interview kannst du nicht irgendwie zwischen zwei Polizistinnen führen. So, das geht nicht. Und das ist etwas, also dass du jetzt die Leute halt vor allem dann draußen triffst, im Anwaltsbüro oder irgendwie auf der Parkbank. Das ist natürlich möglich. Das war zeitweise auch nicht mehr möglich. Also das beschreibe ich eben viel im Buch. Das hat natürlich diese verschiedenen Phasen immer wieder angenommen. Und ja, man weiß nie, wo sich es dann als nächstes hin entwickelt. Und ich glaube, was ja halt ganz wichtig ist, auch zu verstehen, ist, dass man innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich dieses Camp halt eben auch schließen kann. Also da, das ist möglich und das haben die Behörden dann auch in der Hand. Und ja, deswegen, also man weiß nie so richtig, was als nächstes passiert. Ja.
Ja. Ja, ich finde, du hast es gerade auch einfach so eindrücklich auch beschrieben mit dem Stacheldraht und den Zäunen und auch das, also auch die Überwachung. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, wie können wir das eigentlich rechtfertigen, dass wir Menschen so einsperren? Also das sind ja nicht mal, also abgesehen davon, dass auch Abschiebegefängnisse oder Abschiebelager nicht so sein sollten wie Gefängnisse, sind es ja nicht mal Abschiebelager, sondern das sind ja einfach nur Aufnahmelager sozusagen. Also wieso ist es überhaupt nötig, Menschen da so einzusperren und so zu bewachen? Und also hat es überhaupt irgendeine rechtliche Grundlage, dass wir Menschen so in ihrer Autonomie einschränken können? Das ist für mich einfach, also ich kann mir einfach nicht erklären, wie wir das überhaupt rechtfertigen können, dass wir da hingekommen sind.
Ja, also es ist natürlich so, dass es alles unter dieser Terminologie der Versicherheitlichung läuft. Also dass man jetzt garantiert hat, die Menschen sind eben fernab von städtischen Strukturen. So wurde es damals dann auch angekündigt, ne, dass man irgendwie versucht, so einen Kompromiss zu schaffen, dass die Leute selbst in sich in vermeintlicher Sicherheit sind und auch die Bevölkerung in Sicherheit und da eigentlich so eine Trennung dann stattgefunden hat. Also die Isolation der Asylsuchenden, während sie auf ihren Antrag warten. Und dass auch die Reaktion der griechischen Behörden zu dem Moment war, um zu sagen, ja, wir reagieren, wir machen ja was, wir bringen hier neue Sicherheit hin. Und das zeigt sich eben durch diese uniformierten Sicherheitsbeamten auch, oder dass da durchgehen Polizeiautos rein und raus fahren, Lautsprecher, Überwachungskameras sind, Bewegungsmelder sind und so weiter. Also das ist natürlich schon in der Architektur, der Ausdruck wird da schon suggeriert, wir haben das im Griff. Und natürlich muss man schon auch sagen, dass es auf den ersten Blick schon eine Verbesserung auf jeden Fall zu den Umständen ist, wie sie in Moria herrschten, weil da war man sich so komplett selbst überlassen und man nahm halt irgendwie so eine 180-Grad-Wendung, ne? Also von diesem totalen sich selbst überlassen sein hin zu einer Komplettüberwachung. Also es ist so, es wird nicht wirklich angestrebt, dass man ein Gemeinschaftszentrum aufbaut, wo auch das Potenzial des Menschen gefördert wird oder wo man irgendwie merkt, okay, du kommst jetzt hier mal zur Ruhe, sondern man ist eben immer auf diesem Absprungfeld weiterhin und kann jetzt dort auch nicht anfangen, erlebtes Trauma zu verarbeiten oder so. Also darum geht es auch gar nicht. Ne? Es soll auch ein Übergangsplatz bleiben. Die Frage ist dann, jetzt im Moment ist es so, dass es sich augenscheinlich noch im Rahmen hält, ne, dass die Leute irgendwie dort auch überleben können und dann auch von den Inseln wieder irgendwann weiterkommen, obwohl es auch manche Fälle gibt, Ausnahmefälle. Ich habe eine Frau getroffen, die war jetzt, die schon seit mehreren Jahren aus Somalia, war sie auf der Insel, also seit über 3 Jahren steckt sie dort fest. Ne? Also das gibt es immer noch, aber das sind die Ausnahmefälle und die Sorge ist eigentlich, was passiert, wenn die Ankünfte wieder mehr werden und sich diese Lager füllen und dann wieder so eine ähnliche Situation da ist, wie du es auch vorher sehr gut beschrieben hast, wie mit dem EU-Türkei-Abkommen. Also wo dann die Leute feststecken, auch dort drin, und man dann eben nicht nachvollziehen kann, was passiert jetzt da drin.
Ja, total. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sind gleich wieder da.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unserer Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Okay, da sind wir wieder. Franziska, du hast gerade sehr eindrücklich nochmal so beschrieben, wie dieser Wechsel war von Moria, wo quasi die Menschen sehr auf sich selbst gestellt waren, wo die Strukturen eigentlich total chaotisch waren, hin zu einem vermeintlich sicheren Camp, das quasi die ganze Zeit überwacht von PolizistInnen ist, das eingegrenzt ist mit einem großen Zaun und total kontrolliert ist. Und da ist mir irgendwie so eine Anekdote eingefallen, die ich auch sehr oft erzähle. Ich war so 2015 das erste Mal in Idomeni. Das war dieses wilde Camp an der griechisch-mazedonischen Grenze. Als die Grenze zu Mazedonien ziemlich plötzlich geschlossen wurde, staunten sich da eben auch die Menschen auf. Und da haben auch um die 10.000 bis 13.000 Menschen auf dem Feld einfach gecampt. Und dieses Camp war absolut chaotisch, es gab da keine Strukturen, auch die Hilfsstrukturen waren noch überhaupt nicht etabliert, es war wirklich alles ziemlich durcheinander, das Camp ist quasi im Schlamm versunken, die Hygienebedingungen waren furchtbar und irgendwann wurde dieses Camp geräumt. Und für uns als HelferInnen dachten wir alle, das ist gut so. Und dann wurden die Menschen irgendwie verteilt auf verschiedene Lager, so Militärcamps teilweise. Die hatten jetzt plötzlich Toiletten, die haben 3-mal am Tag was zu essen bekommen, die haben in ordentlichen Zelten oder vielleicht sogar in Containern teilweise gewohnt. Und trotzdem habe ich immer wieder Menschen getroffen, die ich aus Idomeni kannte, die gesagt haben, ach Idomeni, das war so schön, wir würden so gerne dahin zurück. Und ich dachte mir am Anfang immer, warum? es war furchtbar. Also wir sind durch den Schlamm gewartet. Es waren schreckliche Lebensbedingungen. Aber es war halt freier. Die Menschen konnten halt irgendwie, die haben sich selber organisiert, die haben irgendwie sich gegenseitig geholfen, die haben selber die Strukturen da drin mit aufgebaut und konnten irgendwie so mitbestimmen, wie ihr Alltag da irgendwie ausgesehen hat. Und dann plötzlich so völlig fremdbestimmt zu sein, hat tatsächlich die Lebensqualität nicht total verbessert. Und das war, also für mich persönlich war das total wichtig, diese Erfahrung zu machen, weil ich so verstanden habe, dass es halt nicht ausreicht zu sagen, hier sind jetzt, ihr habt jetzt ein Dach über dem Kopf und kriegt dreimal am Tag was zu essen, sondern dass halt irgendwie das Gefühl, dass man sein eigenes Leben noch mitbestimmen kann, so wichtig ist für die mentale Gesundheit und für die Lebensqualität. Und das ist ja quasi in so einem geschlossenen, kontrollierten Lager völlig verloren gegangen.
Ja, ich finde es total schön, dass du das so ansprichst, weil das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich auch richtig gemerkt habe, dass die den Menschen fehlt. Also genau das, wie du es gerade so schön beschrieben hast, dieser Moment, wenn die Menschen einfach selber wieder ihren Alltag gestalten können und eben nicht zu in diese passive Rolle auch gedrückt werden, sondern aktiv sagen können, hey, ich buddel jetzt hier mal ein Beet hin und da pflanze ich jetzt Bohnen ein und da pflanze ich eine Tomatenpflanze ein und bin irgendwann durchs Camp gelaufen und habe meine Hand vor den Augen nicht mehr gesehen, weil alle irgendwie Brot backten, weil das war damals, also 2019, glaube ich, zu 80% oder 90% waren dort afghanische Familien und einzelne Personen, auch die dort angekommen sind und die dann einfach gesagt haben, komm, wir machen jetzt hier so ein Brotbacken-Kollektiv und dann wirklich in den Boden diese Öfen gegraben haben und ausgelegt haben und es immer professioneller wurde. Und dann irgendwann gab es sogar so ein Timetable, wo man sich eintragen konnte, wer wann backen kann. Und da kamen Taxis zum Teil auf diesen Hügel hoch, die einfach voll beladen waren mit Mehl und Backpulver und Wasser. Und das war, genau wie du sagst. Also es ist natürlich, ich will das nicht romantisieren, ich will auch nicht irgendwie das zu sehr verklären, aber war eine kreative Unruhe da, es waren selbstorganisierte Schulen dort, es gab Musikunterricht zum Teil, selbstorganisiert, ne, weil einfach diese Kraft jeden Morgen da sein musste, okay, du bindest dir die Schuhe wieder an und läufst los, weil wenn du nichts getragen hast in diesem Lager damals, also wenn du nicht irgendwie Wasser auf den Schultern hattest oder in irgendeiner Form vielleicht auch deine eigene Großmutter zu den Toiletten gebracht hast oder was auch immer, die Menschen waren ständig in Bewegung, weil sonst hättest du da einfach nicht 2 Tage überstanden. Also das war wirklich schon so, dass du einfach unterwegs sein musstest und dich organisieren musstest. Und und das ist natürlich weggebrochen. Also eben auch gerade das, was du angesprochen hast, diese Sterilität in den neuen Lagern, das hat eigentlich wie so eine Art Lethargie, zu einer Depression richtig auch geführt, die davor ausgelöst wurde durch andere Dinge, durch Gewalt, durch sehr, sehr, sehr viel Gewalt, die auch in den Lagern da war. Und auch durch diese kalten Nächte und so weiter. Ich will das eben gar nicht beschönigen. Aber natürlich macht das was mit dir, wenn du immer, wenn du selbst gestalten kannst. Und wenn das dann auf einmal wegfällt, ist es auch sehr fatal.
Ja, nee, das ist auch voll gut, dass du das nochmal sagst. Natürlich sollte man das auf keinen Fall romantisieren. Ich glaube, der Punkt, auf den ich so hinaus will, ist, es spart uns kein bisschen Ressourcen, Geld oder sonst irgendwas, Menschen so aus der Kontrolle ihres Lebens rauszudrängen. Ne? Also, dass die Bedingungen in so einem unstrukturierten Lager so schlecht sind, ist ja irgendwie klar. Aber wenn wir jetzt quasi nochmal von Null starten und wir bauen ein neues Camp, dann ist mir einfach gar nicht klar, wieso man die Menschen nicht mit einbindet in der Gestaltung dieses Camps. Es ist nicht billiger, wenn wir denen dreimal am Tag fertiges Essen geben, das wir kaufen, als wenn wir sie mit einbinden würden, Essen zu produzieren. Und also jetzt nur als Beispiel. Und das ist also für mich, gibt es keinen anderen Grund dafür, das so zu machen, als Kontrolle zurückzugewinnen über die Menschen.
Ja, also mir hat mal ein Mann gesagt im Lager, der meinte so, ja, ich fühle mich wie so ein Fisch im Aquarium. Ne? Also man guckt immer so von innen nach draußen und Ich würde schon auch sagen, das Essen ist ja auch weltweit eines der Werkzeuge, auch um Menschen zu kontrollieren, ne? Abhängig zu machen, auch zu beschäftigen in so einem Lageralltag. Also du hast natürlich dadurch auch eine gewisse Machtausübung der Kontrolle, ganz klar, ja.
Ja. Und also was das für Auswirkungen auf die mentale Gesundheit der Menschen hat, ist halt verheerend, ne? Also dieser Kontrollverlust über das eigene Leben, dort so eingesperrt zu sein, das ist ja nicht nur in dem Moment tragisch, sondern das hat ja Langzeitfolgen auf die mentale Gesundheit. Das also wirft oder Traumata auf und bringt Traumata wieder hoch. Und ich finde auch gut, du hast es, glaube ich, mehrmals in deinem Buch auch gesagt, dass es auch nochmal besonders schwierig ist für Menschen, die davor schon mal in Haft waren oder haftähnliche Erfahrungen gemacht haben oder Foltererfahrungen gemacht haben. Für die ist es natürlich absolut keine Sicherheit, dann in so einem bewachten Lager zu leben.
Ja, genau. Also ich meine, da kann man auch mal über Griechenland hinaus gucken, also an andere Grenzen, zum Beispiel in Litauen. Ich meine, da sind sehr viele Menschen 2021 auch in Isolationshaft gekommen oder wirklich in Abschiebehaft. Also das waren dann wirklich geschlossene Lager, teilweise, wo Menschen über Monate drin waren. Auch in Griechenland gibt es sehr viele Leute, die in Abschiebehaft stecken über Monate. Da habe ich auch ich manchmal mit Menschen in Kontakt, die dort noch ein Handy reingeschmuggelt hatten oder so, wo du dann natürlich wirklich merkst, okay, das hat einfach Langzeitfolgen. Dort setzt sich auch dann, also es ist keine Retraumatisierung, sondern eigentlich ein fortlaufendes Trauma, was dann einfach nie, also aufhört, ja. Also dass auf europäischem Boden dann einfach da weitergeht, dass du einfach da zu kämpfen hast mit diesen Haftbedingungen und ja eigentlich auch gar nicht weiß, warum stecke ich jetzt hier gerade hinter Gittern fest oder warum habe ich jetzt nur eine Unterhose in der Woche und so weiter. Also das sind ja so ganz, ganz einfache Fragen, die wahnsinnig schwierig zu beantworten werden auf einmal. Und das dann angekommen in Deutschland, ganz viele Menschen, für sie ist es sehr schwierig, darüber zu sprechen. Also ich muss sagen, ich hatte in Deutschland teilweise die schwersten Recherchen. Ich aber auch da gemerkt habe, dass ganz viele Menschen, die ich dann auch wieder getroffen habe, erst da dann so eine richtige Depression auch verfallen zum Teil, ne? Oder so eine große Lethargie und dann merken, was sie da eigentlich durchlebt haben. Und natürlich merken sie es auch davor und ich will das gar nicht pauschalisieren, das ist von Fall zu Fall nochmal unterschiedlich. Aber auch hier, deswegen auch die Wartelisten so lang sind für die therapeutische Betreuung, zum Beispiel, ja, also da gehen Dachverbände davon aus, dass nur 4,1% der Menschen, die eigentlich, also geflüchteten Personen, die eigentlich Hilfe brauchen, Hilfe bekommen in Deutschland. Daran merkt man schon, was diese Flucht eigentlich mit den Menschen macht. Und das ist jetzt einmal in Europa die Situation und die Erfahrungen das nicht unbedingt besser machen.
Ja, ja. Ich habe jetzt hier dein Buch vor mir liegen. Der Titel ist Die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Das ist jetzt dieses Jahr im März erschienen und ja, vielleicht können wir da kurz drüber reden. Das passt ja natürlich auch zu allem, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wieso hast du ein Buch geschrieben?
Ja, gute Frage. Ich glaube, weil es mir ermöglicht hat, zu zeigen, also so diesen Zeitraum mal einzufassen. Ja, mal so richtig zu sagen, okay, ich habe jetzt hier nicht nur eine Reportage oder einen Artikel, also einen kurzen Zeitabschnitt vor mir oder einen Tatbestand, wie zum Beispiel, jetzt wird hier ein Lager geräumt wie Pikpa, das war ein Solidaritätslager, das fällt mir jetzt gerade so als Zeitraum ein. Und dann berichte ich darüber, sondern ich habe wirklich Platz, zu erzählen, eigentlich, wie sind wir dorthin gekommen, dass Pikpa geräumt wurde? Wie sind wir dorthin gekommen, dass es Pushbacks oder Entführungen auf den Inseln gibt? Warum gibt es keine Seenotrettung mehr? Wie kommt es zu dieser Kriminalisierung auch von humanitärer Hilfe zum Abbau der Pressefreiheit? Also ich wollte eigentlich so ein bisschen mir diesen Platz nehmen, um zu sagen, ich kann Zusammenhänge klar machen. Und eigentlich geht es wirklich nur von meiner Ankunft 2018 dann bis ja, so 2022 im Sommer. Und das ist ja eigentlich kein langer Zeitabschnitt. Also es sind 4 Jahre, aber da ist so viel passiert und es ist so dicht, dass es für mich selbst überraschend war zu sehen, boah, Wahnsinn, wie schnell man sich leider auch an einen Ausnahmezustand gewöhnt und dann immer wieder, und das hast du ja am Anfang unseres Gesprächs auch betont, ne, auf eine neue Ausnahmesituation einstellt und auch diese Eskalation und Brutalisierung, also diesen Gürtel der Gewalt, der sich dann irgendwann um die Grenzen Europas legte und der auch schon, ich will das jetzt gar nicht relativieren, das passierte nicht nur in den letzten 4 Jahren, das war auch schon vor 10 Jahren der Fall, aber eben auch nochmal wirklich ich persönlich dann das so erfahren und beobachten konnte und auch eine gewisse Zeugenschaft vielleicht auch ablegen konnte von einem sehr kleinen Ausschnitt von diesem Zeitgeschehen. Und das konnte ich in diesem Buch dann machen und es geht vor allem um die einzelnen Personen, die ich da treffen durfte. Und es sind auch viele Reportagen natürlich verarbeitet, die ich schon geschrieben habe in den letzten Jahren.
Ja. Ja, ich finde, das ist dir auf jeden Fall sehr gut gelungen. Und also für mich war das auch so beim Lesen, dass mir so klar geworden ist, wow, was ist allein in den wenigen Jahren alles passiert? Und so gleichzeitig ist es nicht wenig Zeit, ne? Also es ist halt eigentlich so lange Zeit, in der diese Insel und natürlich auch ganz viele andere Orte in Europa in diesem Ausnahmezustand sind, der einfach auch irgendwie künstlich aufrechterhalten wird. Es ist ja nicht so, als ob es keine Lösung dafür gäbe. Und also gerade auf Lesbos, glaube ich, verlieren die Leute auch manchmal den Überblick. Also wir sind ja jetzt Personen, glaube ich, die so das natürlich viel im Blick haben und darüber lesen und so, aber mir fällt es schon manchmal auch auf, wenn man in Gespräch mit Menschen ist, die darüber nicht so viel informiert sind, wie die sich manchmal gar nicht vorstellen können, dass diese Situation jetzt immer noch so ist wie vor 3 Jahren oder immer noch irgendwie dramatisch ist und sich daran nichts verändert hat. Und ich finde, das wird halt auch durch das Buch irgendwie so total klar, was da eigentlich alles passiert, die ganze Zeit und wie dieser Zustand einfach die ganze Zeit auch als so Notsituation oder Ausnahmesituation aufrechterhalten bleibt.
Ja, genau, auch wie Orte zusammenhängen. Ne? Ich glaube, das ist nochmal so eine Sache, die ich noch ergänzen würde. Also, dass man eben, also Lesbos ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt auf der Karte. Das ist ja so ein Brennglas, sag ich mal, von Zuständen, die an sehr vielen anderen Orten auch existieren. Und ich habe ja dann auch versucht, so ein bisschen, also ich bin dann an der Grenze auch zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina oder später dann auch Polen, Belarus oder dann auch ja, als der Angriffskrieg in der Ukraine beginnt, auch an der Grenze unterwegs oder mal in Bangladesch oder so. Also ich versuche schon auch verschiedene Grenzorte miteinander in Verbindung zu setzen und auch so eine Parallelen klar zu machen, gleichzeitig aber auch auf die einzelnen Dynamiken hinzuweisen, die da irgendwie dann selber auch wieder greifen. Ja, du hast jetzt Idomeni erwähnt. Ich war damals 2015 und 2016 nicht dort. Also ich hatte das gar nicht erlebt. Ich habe jetzt durch deine Erzählung dann sozusagen mir das auch vorgestellt während ich da stand. Und dann war da einfach nur ein leeres Feld, ne? Und da hat nichts mehr daran erinnert. Und das finde ich auch so sehr eindrucksvoll. Oder ich habe dann so ein paar Leuten da auf dem Bahnsteig gesprochen und haben gesagt, ja, was ist jetzt hier in Idomeni los? Ja, nicht mehr viel. Jetzt sind hier immer noch Menschen, die sich in den Wäldern verstecken oder versuchen, auf die Züge aufzuspringen und es da leider auch zu fatalen Unfällen kommt. Aber man hatte so keine Spur mehr des Erinnerns. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich auch gemerkt habe, zumindest so einen kleinen Ausschnitt. Und das ist ja das Einzige, was ich machen kann. Ne? Ich habe ja auch nie ein Universalbild, sondern immer nur diesen Ausschnitt, diesen Menschen, den ich gerade im Fokus habe, diesen Tag, den ich gerade beleuchten kann. Und dass man da zumindest so ein Stück auch Zeitgeschichte aufschreiben kann, die sonst, und ich merke schon auch, wenn man sich jetzt auf der Insel bewegt, ich war jetzt vor 2 Wochen wieder im Norden der Insel, in einem kleinen Fischerdorf, in Skala Sekmeneas heißt es, und dort kamen wahnsinnig viele Menschen an in 2016. Also Tausende von Menschen sind dort durchgelaufen, wirklich, und auch angekommen. Und das sind die Bilder, die wir damals noch kannten, von diesen schroffen Felsen auch oder von diesen Steinstränden. Und jetzt ist man dort und ich gehe dort schwimmen oder schlafe selber mal am Strand und sehe dort keine Erinnerung mehr. Und außer die blinkenden Lichter auf der gegenüberliegenden Seite der Küste, die mir sagen, okay, es sind nur 8 Seemeilen in die Türkei. Und ich habe fast das Gefühl, ich könnte rüberschwimmen in diesem klaren Morgen. Und ich glaube, das ist auch etwas, ne, dass man, ich konnte mich auch rückblicken, natürlich musste ich mich auch selber einfach nur in diesen Reportagen und Texten und so orientieren, natürlich auch an meiner eigenen Erinnerung, aber an vielen Aufnahmen, die ich von damals noch hatte. Selber auch merke, wie schnell vieles verschwimmt und dass du es wirklich so auffangen musst, auch die Stimmen der Menschen. Und das ist das Einzige, also es soll auch nicht um mich gehen oder meine Erfahrung, sondern tatsächlich um die Erfahrung, die vor allem die Menschen mit mir geteilt haben in dieser Zeit. Und und wie schnell das verschwimmt, das geht ratzfatz.
Ja. Wir hatten einen Gast hier im Podcast, Urs Welterlin, der berichtet über die Situation von Geflüchteten in Australien. Und Axel, unser Geschäftsführer, der die Podcast-Folge moderiert hat, hat ihn gefragt, so, was können wir tun, um irgendwie so diesen menschenfeindlichen Tendenzen irgendwie entgegenzutreten. Und er hat gesagt, erzählt die Geschichten der Menschen, erzählt die individuellen Geschichten der Menschen, damit die irgendwie ein Gesicht bekommen und dass es nicht nur eine Masse ist irgendwie. Und ich finde, daran musste ich total denken, als ich dein Buch gelesen habe, weil ich finde, genau das machst du halt. Also du erklärst irgendwie, was sind die äußeren Zusammenhänge und was ist da passiert. Aber du erzählst halt auch die individuellen Geschichten, was ich total spannend fand. Ich habe mich gefragt, wie hast du ausgewählt, wessen Geschichten du erzählst?
Ich glaube, die Geschichte findet einen relativ schnell. Das klingt spirituell, aber das ist es gar nicht. Also es ist ja wirklich so, dass du einfach mit jemandem ins Gespräch kommst. Du hast ja dann auch so ein gegenseitiges Abtasten erstmal im ersten Vorgespräch. So willst du dich darauf einlassen? Ne? Sind wir hier in einer sicheren Umgebung? Und dann entwickelt man schnell ein Gefühl für den Protagonisten, die Protagonistin und sie auch für einen selber. Weil ich glaube, das Wichtige, was mir auch immer ganz wichtig ist, ist, ganz viele Menschen gerade auf der Flucht sind ja ständig in so einer Art Verhörsituation, ja. Also ob das jetzt die Polizei ist, ob das die Asylbehörden sind, ob das irgendwie die Sicherheitsbeamten sind, die um einen rumtanzen, da jeden Abend und jeden Morgen, die ständig Fragen stellen und man hat ständig das Gefühl, man ist so ein einziges Auskunftszentrum und kann sich eigentlich so den Namen schon auf die Stirn schreiben, weil man ständig danach gefragt wird oder nach der eigenen Fluchtgeschichte. Also in mir ist es einfach auch wichtig, dass Menschen auch Lust haben zu erzählen, beziehungsweise auch das Gefühl haben, ihnen wird jetzt in dem Moment auch zugehört. Und das merkt man relativ schnell, wer hat da gerade das Bedürfnis oder auch die Zeit und auch die Muße, darüber zu sprechen und wer nicht. Und manchmal sind das natürlich auch Situationen, wo man bewusst einem Fall nachrecherchiert und dann fragt, willst du darüber sprechen? Und das ist nicht immer ganz eindeutig von Anfang an, aber dann öffnen sich manche Personen. Also zum Beispiel, ich mit einem befreundeten Journalisten zusammen eine Frau über einen längeren Zeitraum begleitet, die sich angezündet hat in Moria damals. Und die war schwanger und hatte schon Kinder auch in Moria zur Welt gebracht oder dort, vor allem, nee, Entschuldigung, in der Türkei zur Welt gebracht während der Flucht und hatte wahnsinnig Angst davor und zündete sich an, eben aus Panik und Verzweiflung, weil sie war eigentlich auf diesem Flug, den ich vorher auch schon erwähnt hatte, von diesen 1553 Personen. Deswegen ist mir diese Zahl auch so im Gedächtnis geblieben, glaube ich, wegen dieser Recherche. Und sie konnte da nicht mitfliegen, weil sie eben schon 8 Monate schwanger war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und zündet sich an. Und das ist, also ich war damals eigentlich in Bosnien-Herzegowina und habe diese Meldung gesehen. Und für mich war so der erste Impuls war, nee, das, ich kann das gar nicht aufschreiben. Ne? Also wie soll ich jetzt mit einer Frau sprechen, die jetzt da gerade im Krankenhaus liegt? Und die wurde dann später auch wegen Brandstiftung angeklagt und so weiter. Das ist ein verheerender Fall gewesen. Ich will jetzt gar nicht so in diese Details da reingehen, aber das war, es sind zum Beispiel wieder ein anderer Anlaufpunkt, ne? Also die dann auch zu finden, mit ihr dann auch zu sprechen und zu gucken, willst du das jetzt gerade, ne? Das waren dann 6 Monate, die wir miteinander irgendwie verbrachten. Also immer mal wieder und in anderen Tagesformen. Und da merkst du, also natürlich, das ist nochmal eine andere Herangehensweise, als wenn man jetzt irgendwo auf einem Stein sitzt in Moria und dort wird man dann zum Tee eingeladen, ja, und die Leute haben wirklich Lust zu sprechen. Also, aber es braucht ja alles. Es braucht alle, also die verschiedensten, sag ich mal, Herangehensweisen. Oder noch vielleicht als Letztes, ich habe einen Jungen getroffen, der war 11 Jahre alt, Yasser, der hatte wahnsinnige Schlafstörungen, nachdem das Feuer ausgebrochen ist im Lager damals in Moria, als es abbrannte, und war in diesem temporären Lager und er hat dann zum Schlafwandeln angefangen. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, auch durch einen befreundeten humanitären Helfer, also einen Psychologen, der gesagt hat, ich habe dieses Kind, das hat einen Wahnsinnsbrief geschrieben und hat das alles so aufgeschrieben, was ihm da in der Nacht widerfahren ist, weil er ist dann einmal ins Wasser gegangen und hatte sich den Arm gebrochen, weil er eben schlafwandelte. Und sein Vater hat sich dann immer an ihn gebunden in der Nacht. Und so schliefen diese zwei da jede Nacht im Zelt ein. Und ich traf die dann über den befreundeten Psychologen und Yasser zeigte mir dann seinen Brief und erlaubte mir auch, einen Teil davon zu drucken. Damals erschien der Bericht im Spiegel. Und wir saßen dann auch immer da und haben gesprochen einfach über die Situation. Und ich habe dann ganz lange immer gesagt, ja, seid ihr euch sicher? Und dass wir noch, und die waren so, ja klar, mach ein Foto. Und ich hatte damals mit einem befreundeten Fotojournalisten gearbeitet, der immer so ein bisschen schmunzeln musste, weil ich ständig immer alle gefragt habe, aber seid ihr euch wirklich ganz sicher? Ne? Wo er gesagt hat, ja, also irgendwann sind die Leute sich nicht mehr sicher, wenn du jetzt nochmal 10 Mal. Aber also man hat so verschiedene Herangehensweisen und auch sind in diesen ganzen tragischen Situationen, ist natürlich jetzt auch besonders harte Fälle, von denen ich gerade erzählte, aber ist auch immer so viel so Zwischenmomente des Alltags oder dass man sich dann zusammen Tee holt oder Fußball spielt oder was auch immer. Also das gibt es ja auch, ne? Und ich glaube, das meine ich mit diesem, die Geschichten finden einen dann schon auch. Und manche klappen vielleicht auch nicht. Und das ist auch tief menschlich dann immer. Und gleichzeitig aber auch, es ist mir auch wichtig, dass die Person natürlich auch immer weiß, okay, das landet jetzt so in der Zeitung, natürlich in dem Rahmen, in dem ich es auch will, was ich erzählen will, und dass man da ein gewisses Vertrauensverhältnis auch zu der Journalistin hat, die da vor einem sitzt. Also es ist immer wieder, bevor jeder Bericht erscheint, ich glaube, ich hatte das noch nie, dass ich irgendwie, dass man nicht sich denkt, oh Mensch, hoffentlich ist das alles gut, so, ne? Und ja, ich glaube, das ist sozusagen das journalistische Draufblicken, bleibt immer wieder ein Abenteuer auch und ist aber vor allem Zeugenschaft, immer wieder einfach aufzunehmen, mitzunehmen und zuzuhören.
Ja, ich habe heute auch gehört in einem anderen Podcast, in dem du zu Gast warst, dass du gesagt hast, die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise, ist eine Krise für die Geflüchteten. Und das fand ich irgendwie, wollte ich unbedingt noch erwähnen, weil ich das irgendwie so eine gute Formulierung finde. Und ich finde, das ist schon auch anhand dieser Geschichten irgendwie so klar, in was für eine Krise die Menschen einfach stecken und also wie krass die Auswirkungen einfach auf die Lebensqualität und auch die mentale Gesundheit der Menschen einfach hat und dass das eigentlich die verheerende Konsequenz dieser Krise ist.
Ja, genau, und dass die Krise, die beginnt ja schon in dem Land, in dem du aufbrichst.
Hm? Absolut. Hm. Ja.
Glaube ich, es ist auch nochmal so, diesen Weg nachzuvollziehen. Ja.
Ja. Dazu passt jetzt total, dass ich kurz erwähnen muss, wenn die Zuhörenden Lust haben, noch mehr von uns beiden, aber vor allem mehr Geschichten zu hören, wir beide eine Veranstaltung machen am 3.10. Franziska wird die moderieren, am 3.10. in Berlin in der Alten Münze um 17 Uhr. Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der Tage des Exils, die zum ersten Mal in Berlin stattfinden. Und wir werden dort eine Diskussion machen. Franziska wird sie anleiten zum Thema Wege ins Exil. Und da geht es vor allem auch darum, diese Geschichten zu hören von Menschen, die hier angekommen sind, die hier sozusagen in Sicherheit sind, und zu hören, wie sind sie da hingekommen, um nochmal so klar zu machen, wie viele Hürden eigentlich auf diesem Weg sind, welche Erfahrungen die Menschen da machen und auch, wie so das Leben an den Zwischenstationen ist. Weil du hast es, Franziska, vorhin auch ganz gut gesagt, oft, wenn die Menschen angekommen sind, reden die nicht mehr darüber, weil es so traumatisierend ist und weil man jetzt quasi angekommen ist und nicht mehr an das Vergangene denken will, sozusagen. Oder vielleicht auch in auch das verdrängt wird, weil es so schlimm war, auch diese Zeit. Und gleichzeitig ist es eine Zeit, in der Menschen einfach so schlimme Sachen zustoßen und wofür ja auch einfach politische Umstände verantwortlich sind, also weil da ja auch einfach künstliche Hürden Menschen daran hindern, einfach schneller in Sicherheit zu kommen und so lange an solchen Orten wie zum Beispiel jetzt auf Lesbos feststecken und nicht weiterkommen und diesen schlimmen Lebensbedingungen einfach ausgesetzt sind. Darüber wollen wir ein bisschen reden. Was dann genau passiert während der Diskussion, können wir noch nicht sagen, aber ich bin mir sicher, es wird spannend.
Ja, ich auch. Ja.
Genau, dazu würde ich jetzt unsere Zuhörenden auf jeden Fall sehr gerne einladen. Alles Weitere dazu findet man auf Social Media oder auf unserer Website dann. Und ja, also ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen am Ende von dieser Unterhaltung. Ich habe das Gefühl, ich könnte mit dir noch mal eine ganze Stunde reden und dass wir so ganz viele Sachen einfach nur angeschnitten haben. Aber das liegt einfach, glaube ich, an der unglaublichen Größe dieses Themas.
Ja, ich glaube auch. Man kann da ganz viel sprechen, aber ich glaube auch, das Schöne ist am 3. Oktober, was ihr dort organisiert habt, auch, dass dort auch Menschen sprechen, die davon erfahren können, die vielleicht auch erzählen, wie ihre Taktiken sind, wie sie durch den Alltag kommen, wie sie diese Übergänge schaffen oder eben auch nicht und wie unterschiedlich man und von wie vielen unterschiedlichen Perspektiven man auf dieses Thema blicken kann.
Ja, total. Ja, jetzt zum Schluss noch eine Frage, weil wir darüber dann doch gar nicht geredet haben. Wie geht's für dich weiter? Du ziehst im September weg von Lesbos. Was kommt als nächstes? Du hast ein Buch veröffentlicht. Also was ist das Nächste?
Ja, ich glaube, also das Nächste ist einfach immer weiter zu berichten. Ich meine, der Job bleibt ja der gleiche. Ich habe jetzt einfach auch mehr den Fokus auch auf anderen Grenzregionen und immer mehr auch dorthin zu reisen, wo Leute auch herkommen oder auch die Fluchtwege mehr nachzuvollziehen. Im Moment schaue ich da gerade in Richtung Nigermeer oder Tunesien, auch die Grenzregion Tschad, Sudan. Also das sind alles so Grenzorte, die sich jetzt für mich immer mehr auftun. Auch physisch, also dass ich einfach viel mehr reise. Deswegen jetzt erstmal viel unterwegs sein werde in den nächsten Monaten.
Ja, schön. Ich freue mich auf deine Berichte. Ich bin sehr gespannt.
Ja, danke. Ich auch. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du da warst und uns so viel erzählt hast. Ich kann allen nur empfehlen, dein Buch zu lesen, um mehr davon zu erfahren und am 3.10. zu unserer Veranstaltung zu kommen. Und jetzt bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben. Hört unsere nächste Folge dann wieder am nächsten 15. des Monats. Und bis bald.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.